Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Gerhard Schröder.
Guten Tag und herzlich willkommen. Deutschland hat ja angeblich eines der besten Gesundheitssysteme der Welt, allerdings auch eines der teuersten. Und das wird jetzt gerade zum Problem. Die gesetzlichen Krankenkassen stecken tief in den roten Zahlen. Für das vergangene Jahr steht unter dem Strich ein Defizit von 6,2 Milliarden Euro. Und die Reserven sind aufgebraucht. Und das könnte erst der Anfang sein, Stichwort demografischer Wandel. Was also tun? Können wir uns unser teures Gesundheitssystem nicht mehr leisten oder müssen die Versicherten einfach mehr zahlen, sprich höhere Beiträge? Darüber spreche ich in Tacheles heute mit Doris Pfeiffer, der Vorstandsvorsitzenden des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenversicherung GKV. Guten Tag, Frau Pfeiffer.
Schönen guten Tag.
Frau Pfeiffer, für Sie endet jetzt auch eine Ära in der Krise. Sie gehen zum 1. Juli, also in 3 Tagen, in den Ruhestand nach 18 Jahren als Vorstandsvorsitzende des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenversicherung GKV. Und in dieser Zeit waren Krisen ein zuverlässiger Begleiter. Wenn Sie das vergleichen, wie dramatisch ist die aktuelle Finanzlage der Krankenkassen?
Wir hatten zu Beginn eine Situation, wo ähnliche Defizite zu verzeichnen waren, wir aber eine deutlich schlechtere wirtschaftliche Situation hatten. Also 2007, 2008 habe ich begonnen. Damals die Finanzkrise hat natürlich die Wirtschaft massiv geschädigt. Da gab es dann eben auch Probleme mit dem Arbeitsmarkt. Und das heißt, viele Menschen hatten kein Arbeitseinkommen, kein Erwerbseinkommen. Und dementsprechend gab es auch relativ wenig Beitragseinnahmen. Heute haben wir auf der Einnahmenseite kein Problem. Die Einnahmen wachsen kontinuierlich. Wir haben immer noch eine hohe Beschäftigung. Man weiß nicht, was kommt, das ist klar. Aber zurzeit ist die Einnahmensituation sehr gut. Aber die Ausgaben wachsen deutlich stärker und das ist unser Problem.
Woran liegt das, dass die Ausgaben steigen, die Einnahmen aber eigentlich okay sind?
Die Ausgaben steigen so stark, weil wir seit vielen Jahren eine Gesundheitspolitik hatten, die sich eigentlich nur damit beschäftigt hat, wie man mehr Geld ausgeben kann. Die Situation war sehr bequem. Es gab eben günstige Einnahmesituationen und dann hat man dieser Gruppe etwas mehr gegeben, jener Gruppe etwas mehr gegeben. Und dann haben wir natürlich jetzt auch zu verzeichnen, dass die Inflationsraten der letzten Jahre mit den entsprechenden Tarifsteigerungen sich auch massiv in den Ausgaben niederschlagen.
Jetzt ist trotzdem die Situation so, wie sie ist. Die Krankenkassen haben milliardenschwere Defizite, das muss gefüllt werden. Jetzt hat der Bund gesagt, okay, wir schießen da erstmal ein paar hundert Millionen dazu, vielleicht fürs nächste Jahr auch noch was. Das Ganze als Darlehen, hilft das, um den Krankenkassen aus ihrer Situation zu helfen?
Das hilft keineswegs, das ist im Grunde genommen weiße Salbe. Es geht ja nicht darum, dass der Bund ja irgendwelche Geschenke geben soll, sondern es geht darum, dass der Bund endlich dafür zahlen soll, dass die Krankenkassen ja schon seit vielen Jahren die Gesundheitsversorgung der Bürgergeldempfänger finanzieren, was eigentlich eine staatliche Aufgabe ist.
Warum? Also
das Bürgergeld ist eine Sozialleistung, die vom Bund erbracht wird. Und normalerweise, so ist das zum Beispiel bei den Sozialhilfeempfängern, übernehmen dann auch die Sozialhilfeträger, in dem Fall also die Kommunen, auch die vollen Kosten für diese Gruppe.
Das ist ja ein ordentlicher Batzen. Das sind fast 10 Milliarden, damit wären Ihre Probleme fast gelöst.
Damit wären sicherlich die aktuellen Probleme gelöst. 10 Milliarden pro Jahr sind das, die der Bund sich da auf Kosten der Beitragszahler spart. Aber das ist natürlich ein Bereich, der schon seit langem eingefordert wird, der gelöst werden muss, löst aber nicht das Problem der Dynamik bei den Ausgaben.
Vor allen Dingen ist der Bundeshaushalt ja auch eng genäht, auch da will man viel Geld ausgeben und guckt, wo kriegt man die Einnahmen her. Die neue Gesundheitsministerin Nina Wagen hat zwar gesagt, ja, da müssen wir ran, das ist tatsächlich eine staatliche Aufgabe, keine Aufgabe der Krankenkassen, aber rechnen Sie ernsthaft damit, dass der Bund hier einspringt und 10 Milliarden noch zusätzlich locker macht?
Also im Moment sieht es nicht danach aus. Sie haben ja schon angesprochen, dass es ein Darlehen geben soll. Darlehen haben natürlich die unangenehme Eigenschaft, dass sie zurückgezahlt werden müssen. Und das heißt, Das wird jetzt zwar über mehrere Jahre gestreckt, aber dennoch muss zu irgendeinem Zeitpunkt dieses Darlehen zurückgezahlt werden, was natürlich Unsinn ist, weil es geht nicht darum, dass jetzt mal unter die Arme gegriffen wird, weil gerade eine Notlage ist, sondern der Bund sollte das zahlen, wofür er verantwortlich ist. Dass die Gelder knapp sind, das wissen wir alle. Aber wir müssen uns ja die Frage stellen, wer zahlt denn eigentlich für gesamtgesellschaftliche Aufgaben? Es kann nicht sein, dass die Beitragszahler, das sind die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Rentner, die Arbeitgeber genauso, für solche Aufgaben zahlen. Die Steuerzahler, manche sind dann natürlich genauso betroffen wie Beitragszahler, aber Steuerzahler sind eben eine größere Gruppe. Da sind die Beamten dabei, da sind die Privatversicherten dabei, da sind die Abgeordneten dabei. Und es gibt darüber hinaus eine Steuerprogression. Das heißt, wer mehr verdient, muss auch mehr Steuern zahlen. Das ist in der Krankenversicherung eben nicht so. Da gibt es die proportionalen Beiträge, in der Einkommensteuer eben die Progression.
Nun sehen wir aber jetzt schon, Leidtragende dieser ganzen Entwicklung sind die gesetzlich Versicherten. Das sind 75 Millionen Menschen in Deutschland, die gesetzlich krankenversichert sind. Und die haben die Krise ja schon längst gespürt, nämlich zu Jahresbeginn. Da sind die Beiträge zu den Krankenkassen so stark gestiegen wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Jetzt der durchschnittliche Satz liegt bei 17,1%. Einige Krankenkassen fordern aber auch noch deutlich mehr. Rechnen Sie damit, dass im Herbst oder zum kommenden Jahr Beitragserhöhungen auszuschließen sind, oder ist das nicht sicher, dass die Krankenkassen, die müssen ja irgendwie ihre Ausgaben finanzieren?
Wir sehen ja schon jetzt, dass Krankenkassen auch unterhalb des Jahres ihre Beitragssätze noch erhöhen müssen. Das ist nur zulässig, wenn die Leistungsfähigkeit bedroht ist. Das heißt, diese Kassen spüren, dass die Beitragssatzerhöhungen, die sie zum Jahresbeginn gemacht haben, gar nicht ausreichen, um die laufenden Ausgaben zu finanzieren. Sie müssen zudem ihre Reserven aufstocken. Wir sind ja nur noch bei 6% einer Monatsausgabe, die die Kassen auf Reserve haben. Sie müssten eigentlich 20% haben, was auch nicht sehr viel ist, aber da ist nochmal eine große Differenz dazwischen. Das heißt, es ist durchaus damit zu rechnen, dass die Kassen zum Jahreswechsel spätestens erneut erhöhen müssen.
Nun könnte man ja sagen, okay, ein gutes, leistungsfähiges Gesundheitssystem, das kostet halt eben, das lassen wir uns auch einiges kosten. Jetzt machen aber viele gesetzlich Versicherte eine ganz andere Erfahrung, nämlich die zahlen mehr, aber für schlechtere Leistungen, etwa Stichwort Termin beim Facharzt. Das dauert 3, 4, 5 Monate oder auch überfüllte Notfallambulanzen. Also wie gefährlich ist so eine Situation eigentlich, wenn die Versicherten das Gefühl haben, sie kriegen weniger Leistung, aber sollen mehr zahlen? Droht hier nicht ein dramatischer Vertrauensverlust auch in die Leistungsfähigkeit des Gesundheitswesens?
Ich sehe das auch als sehr bedenklich an. Die Akzeptanz der Versicherten ist gefährdet, wenn, wie Sie sagen, die Beitragssätze steigen, aber das Gefühl da ist, die Versorgung wird schlechter. Und deshalb reicht es auch nicht nur darüber zu reden, wie das Geld in die Krankenversicherung kommt. Es gibt genug Geld, jetzt mal abgesehen von diesem Bundeszuschuss, da geht es um die Verantwortung für diese Leistungen. Aber wir müssen uns natürlich auch damit beschäftigen, wie unser Gesundheitswesen gestaltet wird. Und da haben wir eine Situation, die tatsächlich die Kapazitäten, sowohl das Personal als auch die Krankenhäuser, Praxen, dass wir sehr hohe Kapazitäten haben, dass wir im Vergleich zu anderen OECD-Ländern, also Ländern, Industrienationen, deutlich mehr zum Beispiel auch Pflegekräfte haben.
Das auch mehr Ärzte.
Auch mehr Ärzte, mehr Krankenhausbetten. Wir haben aber auch deutlich mehr Untersuchungen, deutlich mehr Eingriffe, wo wir uns fragen müssen, ist das alles sinnvoll und notwendig? Da wird dann auch Personal nicht effizient eingesetzt.
Ich habe eine Zahl gesehen in den letzten 10 Jahren, die Ausgaben sind um 68% gestiegen. Da wird man ja erwarten, da muss sich doch vieles verbessert haben. Aber ist das eigentliche Problem, das Geld kommt nicht dort an, wo es eingesetzt werden sollte, nämlich bei den Patienten zu einer besseren Versorgung?
Ja, leider ist das so. Wir haben in ganz vielen Bereichen, insbesondere im Krankenhausbereich, eine Situation, wo das Geld in die Erhaltung von Strukturen fließt. Also heißt in dem Fall eben Krankenhäusern, die nicht mehr notwendig sind, weil kein Bedarf da ist, die nicht qualifiziert genug, um zum Beispiel komplizierte Eingriffe zu machen, die dann aber eben weiterhin erhalten werden, weiterhin auch Eingriffe vornehmen, die vielleicht viel Geld bringen, aber nicht notwendig sind. Und da müssen wir unbedingt nachsteuern. Da bietet die Krankenhausreform jetzt einen Ansatz, dass man eben diese Anforderungen erfüllen muss, dass das sinnvoll geplant wird und dass dann eben auch die Notwendigkeit gesehen wird. Gibt es überhaupt einen Bedarf für diese Krankenhäuser bzw. die Krankenhauseingriffe, die dort stattfinden?
Also Sie würden sagen, die Zielrichtung dieser Krankenhausreform, die die Ampelkoalition ja noch durchgebracht hat, ist weniger Krankenhäuser, aber die sollen dann besser ausgestattet sein, spezialisierter, mit ausreichend Personal versorgt sein und dann auch bessere Leistungen bringen können. Die Zielrichtung ist richtig.
Das ist vollkommen richtig. Das ist ein Reformansatz, den die Ampel hier eingebracht hat, den wir unterstützen und unterstützt haben, weil er genau diese Ziele verfolgt. Ich bin etwas skeptisch, wenn die neue Ministerin davon spricht, das soll jetzt verbessert werden. Die Sorge ist, es wird verwässert, weil es gibt natürlich dort auch deutliche Anforderungen an die Ausstattung der Krankenhäuser, also sowohl mit Personal als auch mit Infrastruktur, Geräten etc. Das muss gegeben sein, damit die Menschen dort auch wirklich gut versorgt werden.
Auf der anderen Seite haben natürlich auch viele Leute, gerade in den ländlichen Regionen, Sorge, dann werden die Wege zu einem Krankenhaus sehr weit und auch die Dichte der Ärzte wird geringer. Wer will heute schon eine Praxis auf dem Land betreiben? Also die Sorge, medizinisch bluten die ländlichen Regionen aus. Ist das so unbegründet?
Ich höre oft, dass es diese Sorge gibt. Ich glaube nur, dass hier ein Missverständnis vorliegt. Diese Konzentration und Spezialisierung, die gefordert wird, die auch mit der Reform kommen soll, bezieht sich ja auf komplexe Eingriffe. Also das Komplexeste fast sind Transplantationen. Die sollten eben nur an Standorten gemacht werden, wo es die entsprechende Ausstattung gibt, wo es die Erfahrung gibt, wie man mit solchen komplexen Eingriffen umgeht. Und da ist es dann ja auch sinnvoll, dass man etwas weiter dorthin fährt und nicht um die Ecke des jedes Krankenhaus das machen kann. Es muss aber auch, und das gehört auch auf jeden Fall dazu, die Versorgung auf dem Land sichergestellt werden.
Und wer tut das?
Ja, da gibt es auch solche Instrumente. Es gibt zum Beispiel sogenannte Sicherstellungszuschläge. Also es gibt Krankenhäuser auf dem Land, die von den Krankenkassen zusätzliches Geld bekommen, wenn sie das nicht aus ihrem Tun erwirtschaften können, damit diese Struktur dort erhalten bleibt. Also das heißt, das muss auf jeden Fall gegeben sein. Da geht es aber eben um eine allgemeine Krankenhausversorgung und nicht um komplexere Eingriffe.
Das sagt Doris Pfeiffer, die Vorstandsvorsitzende des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenkassen. Heute zu Gast bei Tacheles. Wir sprechen über die Milliardendefizite der Krankenkassen und was das für die Versicherten bedeutet und natürlich auch die Frage, wie kann ein leistungsfähiges Gesundheitswesen vielleicht auch mit weniger Geld gut auskommen? Frau Pfeiffer, Sie haben das schon gesagt, wir haben eigentlich kein Einnahmeproblem. Janosch Dahmen, der Gesundheitsexperte der Grünen, geht in eine ähnliche Richtung. Er sagt, das Gesundheitssystem krankt nicht an zu wenig Geld, sondern an chronischem Reformstau. Jetzt haben Sie die Krankenhausreform genannt. Warum ist das so schwierig, hier Strukturen anzupassen und auch so anzupassen, dass sie den Patienten, den Versicherten nutzt?
Wir haben im Gesundheitswesen zum einen eine hohe Sensibilität bei den Patientinnen und Patienten und bei den Versicherten, wenn es Veränderungen gibt, diese zu akzeptieren. Wir werben schon seit vielen Jahren dafür, wie der Beispiel Krankenhaus, dass es doch für die Patienten viel besser ist, wenn die Qualität in einem Krankenhaus besonders gut ist, selbst wenn man dafür etwas weiter fahren muss. Aber wir haben natürlich im Gesundheitswesen auch eine Vielzahl von Playern, die an diesem System verdienen. Das ist ein gigantischer Markt in allen Bereichen. Das gilt für die Arzneimittel, das gilt aber natürlich auch für die niedergelassenen Ärzte, die Krankenhäuser, die Apotheken. Also alle, die dort beteiligt sind, verdienen Geld damit. Sollen sie auch, das ist ja auch nicht ehrenrührig. Aber wenn da an einigen Stellen Veränderungen stattfinden, gibt es da teilweise ja Verluste für die Beteiligten, aber zumindest gibt es die Ängste davor, die dann natürlich auch den Widerstand hervorrufen und verhindern, dass wir da vorankommen.
Sie haben schon gesagt, wir geben sehr viel Geld für Gesundheit aus, so viel wie wenig andere Länder in der EU zum Beispiel. Wir haben mehr Krankenhausbetten, mehr Ärzte, mehr Pflegekräfte als viele Nachbarländer, aber die Ergebnisse sind nicht unbedingt besser. Eine Zahl, die ich sehr markant finde, ist, die Lebenserwartung in Deutschland ist niedriger als in den meisten anderen EU-Staaten. Sie ist unter dem Durchschnitt. Das ist ja eigentlich eine deprimierende Diagnose, wo wir doch so viel auf unser Gesundheitssystem halten, auf die gute Versorgung. Wie bewerten Sie das?
Ich finde das auch sehr enttäuschend und vor allen Dingen muss das ein Warnsignal sein, dass das alte Prinzip, dass wir einfach mehr Geld reinstecken, nicht hilft. Es hilft vielleicht denjenigen, die daran verdienen, aber es hilft nicht denjenigen, für die diese Gesundheitsversorgung da sein sollte. Deshalb braucht es hier auch strukturelle Reformen, nennen wir das immer. Das sind also Strukturierungen, wie findet Versorgung statt. Da finde ich ja sehr lobenswert, dass sich die neue Bundesregierung damit beschäftigt, wie man primärärztliche Versorgung machen kann. Wir haben in fast allen Ländern Systeme, wo ein Patient, eine Patientin erst zum Hausarzt, einer Hausärztin geht und dann erst zu einem Facharzt kommt. Wir haben in fast allen Ländern Fachärzte nur in Krankenhäusern. Bei uns sind Fachärzte in der Niederlassung, also als niedergelassene Ärzte tätig. Das gibt es in fast keinem Land. Und das führt natürlich dazu, dass Patientinnen und Patienten möglicherweise in der Versorgung ohne Orientierung sind, dass sie nicht in die richtige Versorgungsebene gesteuert werden. Sie haben zu Beginn das Thema überfüllte Ambulanzen angesprochen, Notfallambulanzen. Da kommen Menschen hin, die nicht in eine Notfallambulanz gehören und die vor allem nicht in ein Krankenhaus gehören. Und deshalb braucht es, auch da ist ja eine Reform vorgesehen, eine Einschätzung, eine systematische Einschätzung, die sozusagen am Tresen in einer solchen Ambulanz vorgenommen wird, wo dann eben angeschaut wird, ist das jemand, der überhaupt eine medizinische Versorgung braucht? Ist das jemand, der möglicherweise direkt vor Ort ambulant von einem niedergelassenen Arzt behandelt werden kann? Ist das jemand, der sofort ins Krankenhaus muss, um dort behandelt zu werden? Oder ist das jemand, für den in der Woche drauf ein Termin bei einem Hausarzt oder einem Facharzt gemacht werden kann?
Der Hausarzt als Lotse, das ist ja auch keine ganz neue Idee. Die wurde schon vor über 20 Jahren diskutiert. Passiert ist relativ wenig. Sie kommt immer mal wieder auf in Krisenzeiten. Diese Reformideen, oder andersrum gesagt, also ein Erkenntnisproblem haben wir eigentlich nicht. Wir wissen, was falsch läuft.
Mein Eindruck ist jetzt seit einigen Jahren, der Druck zu Veränderungen ist noch nicht groß genug. Und ein System, in dem alle so halbwegs leben können, zu verändern, wenn der ökonomische Druck noch nicht so stark ist, das ist sehr schwierig, weil ja jeder möglicherweise was abgeben muss oder noch nicht mal abgeben muss, aber nicht mehr bekommt. In der Regel reden wir ja nur über das Mehr und nicht über das Abgeben. Ich habe es vorhin erwähnt, zu Beginn meiner Zeit beim GKV-Spitzenverband hatten wir eine massive wirtschaftliche Krise. Da ging es dann auch um die Frage, was sind das für Lohnnebenkosten durch die Krankenversicherungsbeiträge. Da war der politische Konsens sehr hoch, dass man etwas verändern muss, wo auch Einschnitte passieren, die alle betreffen. Und da ist mein Eindruck, sind wir im Moment noch nicht so weit. Es gibt so Hinweise darauf, dass das möglicherweise kommen könnte. Aber ich habe noch nicht den Eindruck, dass der Druck im Kessel hoch genug ist.
Aber jetzt ist ja absehbar, dass der Druck wahrscheinlich eher höher wird. Sie haben das Stichwort genannt, demografischer Wandel. In Zukunft werden weniger Beschäftigte mehr Ältere und auch mehr Kranke versorgen müssen, auch über ihre versicherten Beiträge. Das heißt, die Krise wird ein noch massiverer Begleiter in den nächsten Jahren sein?
Ich gehe davon aus, dass es noch mehr Druck braucht, um eben grundlegende Reformen vorzunehmen und die Politik sich dann auch das zutraut, weil das ist ja sozusagen der entscheidende Punkt, wie mutig ist Politik bei solchen Reformen, und da muss meines Erachtens der Druck noch wachsen, also zumindest habe ich bisher nicht den Eindruck, dass der Druck hoch genug ist, dass man bereit ist, solche Wege zu gehen. Es ist leider nicht schön, darauf zu warten, dass der Druck höher wird, damit eben entsprechend etwas geändert wird. Aber im Moment habe ich den Eindruck, es braucht noch ein bisschen mehr Druck, damit auch wirklich mutige Reformen angegangen werden.
Mhm. Gesundheit wird nicht nur dadurch sichergestellt, wie leistungsfähig Krankenhäuser sind, Fachärzte, wie viele Apparaturen wir haben, sondern auch durch den Lebenswandel, durch Ernährung, durch Prävention. Das heißt, der Gedanke, wie können wir überhaupt verhindern, dass Leute krank werden. Auch da macht Deutschland nicht den allerbesten Eindruck. Das ist zwar auch schon ein Thema, das seit vielen Jahren diskutiert wird. Es gibt sogar eine nationale Präventionsstrategie. Da haben ja die Krankenkassen auch eine prominente Rolle. Müssen Sie da selbstkritisch sagen, ja, in der Prävention, da sind wir auch selber noch nicht gut genug? Erreichen nicht die, die wir erreichen sollten?
Ich glaube, dass die Krankenkassen schon sehr viel machen im Bereich Prävention in den unterschiedlichsten Bereichen. Wir haben ja nicht nur solche Präventionsangebote in Kursen für die Menschen, die sich dafür interessieren, sondern es gibt eine ganze Reihe von Angeboten in Lebenswelten, also in Schulen, Kindergärten, auch Seniorenheime. Also da passiert einiges, was jetzt vielleicht öffentlich nicht so wahrgenommen wird, aber da sind die Kassen sehr aktiv, da wird auch entsprechend Unterstützung geboten. Aber da ist es ähnlich wie bei der Finanzierung der Bürgergeldempfänger. Es ist natürlich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es kann nicht sein, dass Krankenkassen alleine Prävention machen. Da braucht es sehr viel stärkere kommunale Angebote, Hitzeaktionspläne und solche Dinge. Das zählt ja alles mit rein. Aber eben auch Unterstützung vor Ort, dass eben Menschen, die einsam sind, Angebote bekommen. Also da gibt es eine ganze Menge von Themen, die in anderen Ländern schon sehr viel aktiver verfolgt werden, die aber dort, und das ist auch richtig so, staatlich organisiert sind. Staatlich heißt in dem Fall vor allem die Kommunen. Hier würde ich mir wünschen, dass die noch sehr viel stärker sich engagieren würden. Es gibt auch eine ganze Reihe von Kooperationen zwischen Krankenkassen und Kommunen, aber das ist eher zäh, muss man sagen.
Nun sagen die Krankenkassen ja selber auch, wir sind nah an den Versicherten dran, also wir haben den guten Draht dazu. Insofern wären sie eigentlich ein guter Ansprechpartner, um Leute darauf hinzuweisen, wie sie gesünder leben können, wie sie Krankheiten verhindern können. Und wissen wir auch von vielen Krankenkassen, die bieten dann Yogakurse an für Leute, die ohnehin schon sehr gesundheitsbewusst leben. Das ist natürlich bequem, aber es ist sehr schwierig, die zu erreichen, die tatsächlich viel machen könnten, die vielleicht anstrengende Jobs haben, die nicht in den besten Lagen wohnen, die also mehr für ihre Gesundheit tun könnten, und die erreichen auch die Krankenkassen nicht.
Das stimmt nicht ganz. Diese Aktivitäten, die die Kassen in den sogenannten Lebenswelten führen, sind schon auch erfolgreich. Also Kindergärten und Schulen sind eben ja auch Orte, wo unterschiedliche soziale Milieus zusammenkommen und wo man dann eben auch gerade die Kinder erreicht, die dann hoffentlich auch für ihr späteres Leben lernen, wie sie sich gesundheitsbewusst ernähren können, wie sie sich durch Bewegung fit halten können. Aber es gibt auch einen großen Teil der Aktivitäten der Kassen in Betrieben. Betriebliche Gesundheitsförderung ist ein Bereich, den die Kassen auch intensiv unterstützen. Da können Arbeitgeber entsprechende Unterstützungsangebote bekommen. Da werden dann Analysen über besondere Belastungen in den jeweiligen Betrieben gemacht, spezielle Angebote für die Beschäftigten dort. Also das heißt, es geht schon darüber hinaus zu sagen, wir bieten nur ein paar schöne Kurse an, die die machen, die das ohnehin machen würden, sondern das sind eben Bereiche, wo man sagen kann, es gibt eine Lebenssituation bei der Arbeit, in der Schule, in der Kita, wo Menschen zusammenkommen, die vielleicht nicht so viel Engagement für ihre eigene Gesundheit aufbringen würden, wenn sie nicht diesen Anstoß bekommen würden.
Mhm. Frau Pfeiffer, Sie haben sich in den 18 Jahren immer sehr stark gemacht für die solidarische Krankenversicherung. Das heißt, dass Wohlhabende wie auch weniger Wohlhabende gleichermaßen gut versorgt werden, Zugang zu Gesundheitsleistungen haben. Wir haben die Schwierigkeiten bei der Facharztsuche schon thematisiert. Da sehen wir, gesetzlich Versicherte suchen 3 bis 4 Mal so lang nach einem Facharzt wie Privatfinanzierte. Ist das noch solidarisch?
Ich finde es unmöglich, dass gesetzlich Versicherte hier bei der Terminsuche benachteiligt werden. Ich verstehe auch nicht, dass Ärztinnen und Ärzte das machen, weil wenn die Ärztinnen und Ärzte sich überlegen, dass 90% der Bevölkerung gesetzlich versichert ist, dann sollten sie sich auch überlegen, dass das die Gruppe ist, die sie im Wesentlichen finanziert. Die PKV behauptet zwar immer, sie würde da diesen Beitrag leisten, aber da ist ja dann auch oft die Frage, ob das, was Privatversicherte an Leistungen bekommen, wirklich notwendig ist. Da wird ja auch die Möglichkeit, alles abzurechnen, auch entsprechend genutzt. Also von daher finde ich, an der Stelle sollten sich gerade die niedergelassenen Ärzte überlegen, dass sie damit tatsächlich an dem Ast sägen, auf dem sie selber sitzen.
Es gibt natürlich einen einleuchtenden Grund, warum die das tun. Sie kriegen auch 2 bis 3 Mal so viel Honorar für die Behandlung von Privatversicherten. Jetzt könnte man das Problem einfach lösen, indem man sagt, wir schaffen eine gesetzliche Krankenversicherung für alle. Andere Länder machen das so. Die wundern sich immer, wenn sie nach Deutschland gucken, was habt ihr da für eine komische Trennung. Wäre das nicht Zeit, diese Spaltung, die ja auch eine soziale Spaltung sein kann, aufzuheben?
Das gibt es in anderen Ländern nicht. Also da sind wir inzwischen einmalig. Die Niederländer hatten früher auch noch eine solche Struktur. Inzwischen sind wir die Einzigen, die das wirklich als Ersatz für eine gesetzliche Absicherung vorsehen kann. Eigentlich ist auch ja dieses Modell der privaten Krankenversicherung nicht wirklich lebensfähig auf Dauer. Wenn Sie also ein Geschäftsmodell haben, bei dem Sie ein quasi umfassendes Leistungsangebot zu einem minimalen Preis anbieten, muss man sich ja auf die Dauer überlegen, ob das funktioniert. Deswegen ist ehrlich gesagt meine größte Sorge, dass die private Krankenversicherung, auch die ja auch mit Ausgabensteigerungen zu kämpfen haben, zunehmend in Schwierigkeiten kommt und die dann letztlich auf die gesetzlich Versicherten rübergeschoben wird. Also ich bin da immer der Auffassung, das Problem wird sich irgendwann von selbst lösen, weil dieses Geschäftsmodell sich auf Dauer nicht trägt. Wir müssen nur sicherstellen, dass dann sozusagen die Lasten nicht noch von den gesetzlich Versicherten getragen werden müssen.
Frau Pfeiffer, die aktuelle Krise werden Sie nicht mehr in verantwortlicher Position begleiten können. Sie gehen jetzt in den Ruhestand, übergeben den Staffelstab an Oliver Blatt, der übernimmt die Präsidentschaft im GKV-Spitzenverband. Was würden Sie mit auf den Weg geben? Worauf kommt es jetzt an, um eine gute Gesundheitsversorgung, aber auch eine bezahlbare, weiter aufrechtzuerhalten?
Wir müssen das Angebot im Gesundheitswesen stärker am Bedarf orientieren. Wir müssen uns anschauen, siehe Krankenhaus, was wird wirklich benötigt an Versorgung, in welchen Bereichen. Das gilt auch für die ambulante Versorgung. Hier müssen wir stärker dafür sorgen, dass die Menschen gut durch dieses System geleitet werden, dass sie also nicht verschiedene Ärzte aufsuchen müssen, um herauszufinden, was denn nun die beste Behandlung ist. Wir müssen stärker auf die Qualität fokussieren, uns eben anschauen, mit welcher Qualität werden welche Behandlungen durchgeführt. Da muss es hohe Standards geben. Wir müssen mehr Evidenz in den Vordergrund stellen. Evidenz heißt an der Stelle, den Nachweis zu erbringen, dass eine Behandlungsmethode genauso wie ein Medikament wirklich Nutzen stiftet. Dafür gibt es Studien, das ist international auch überhaupt kein Problem. Nur bei uns wird dann eher immer gesagt, na ja, aber das ist jetzt schon in der Versorgung drin, dann lassen wir es auch. Nein, wir müssen genau sagen, wenn ein neues Medikament, eine neue Behandlung nicht nachweist, dass es einen Nutzen für die Patientinnen und Patienten hat, dann sollte es auch nicht von der Krankenversicherung bezahlt werden.
Das sagt Doris Pfeiffer, die Vorstandsvorsitzende des Spitzenverbandes der gesetzlichen Krankenversicherung, GKV. Wir haben über die aktuelle Finanzkrise der Krankenkassen gesprochen und darüber, was Lösungswege sein könnten. Frau Pfeiffer, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.